Psalm 133 von David, ein Wallfahrtslied. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Und Herr, wir beten, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Siehe, wie fein und wie lieblich ist. Wir sind als Gemeinde, als Brüder und Schwestern unterwegs, insgesamt seit 24 Jahren. Wir sind gerade unterwegs bis heute in einer Reihe, wo wir über das Thema in versöhnten Beziehungen wachsen gesprochen haben. Die letzten, also mit dieser dann 6 Predigten, könnt ihr auch nachhören, wenn ihr sie verpasst habt. Das ist ein Teil unseres Auftrags, dass wir gesagt haben, ja, das ist Teil von dem, wer wir sein wollen. Eine Gemeinde, wo Menschen in Gottes Gegenwart Annahme finden, wo sie in versöhnten Beziehungen wachsen, wo sie zu Hoffnungsträgern werden in Marburg und darüber hinaus. Und wir haben über diese versöhnten Beziehungen von verschiedenen Seiten gesprochen. Und ich stieß auf diesen Psalm und dachte, ja, der bindet das eigentlich zusammen mit, ja, auch mit dem, dass wir als Gemeinde heute diesen Tag haben. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Geschwister, könnt ihr gerne übersetzen, Brüder und Schwestern, einträchtig beieinander wohnen. Und es geht da nicht jetzt nur um die biologische Kernfamilie, sondern es geht natürlich um die Brüder und Schwestern, die mit Jesus unterwegs sind, die zusammengehören und die einträchtig, heißt es hier, beieinander wohnen. Das ist ganz interessant. Der Psalm ist überschrieben als Wallfahrtslied. Also es geht, die Pilger kommen 3-mal im Jahr nach Jerusalem heraufgezogen und feiern Gott. Und dabei haben sie dann unter anderem dieses Lied gesungen. Aber das, was der Psalm beschreibt, ist nicht Wohnen im Pilgerquartier für 2 Nächte. Oder so, man trifft sich mal auf einer Konferenz. Das ist mit der Einheit eigentlich immer relativ einfach. Also man trifft nette Leute, die sind alle irgendwie so ein bisschen gehypt. Und bevor es nervig wird, gehen die auch wieder. Vielleicht habt ihr festgestellt, dass beieinander wohnen mitunter anstrengender ist. Wenn man sich also auch vor der Dusche und vorm Zähneputzen schon trifft oder nach der Arbeit, in den Momenten, die nicht nur so total auf Hochglanz poliert sind. Und wer auch eine Weile schon in Gemeinde unterwegs ist und in derselben Gemeinde und verbindlich dabei ist, der kennt dann auch solche Momente. Vielleicht nicht buchstäblich vor dem Zähneputzen, aber wir erleben uns dann auch in unterschiedlichen Aggregatzuständen, sage ich mal, also zwischen frostig und heiß. Und das ist genau dieses, was David hier beschreibt, dass wir zusammen auf dem Weg sind und dass wir in dieser nicht nur bei Veranstaltungen gemeinsam sind. Ja, den kenne ich, der ist da auch oft da, wo ich hingehe. Also den treffe ich oft im Kino oder so. Aber dann wird es dunkel und dann gucke ich eigentlich mir andere Leute an. Nein, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und das ist ein Ort, wo tiefe Gemeinschaft wachsen kann. Nicht, wo die automatisch da ist. Man kann auch jahrelang irgendwie nebeneinander sitzen bei der Arbeit oder in der Schule oder so und nie richtig eine Beziehung bauen. Aber es ist ein Raum, wo das wachsen kann. Und der David spricht davon, wie herrlich das ist. Und das erlebst du aber eben dann, wenn du dich auch auf diese Gemeinschaft einlässt. Und deshalb ist das die Einladung, auch für ein Commitment. Also dann zu bleiben, wenn es dann langsam ein bisschen unangenehm wird, weil du jetzt langsam auch hinter die Fassade guckst. Manche sind dann total erstmal begeistert, so die ersten 2 Mal, wo sie da sind. Und dann fangen sie an, hinter die Fassaden zu gucken und merken dann, aha, Die kochen auch mit Wasser hier. Ich habe es überprüft in der Küche und dann wird es irgendwie langweilig. Aber dann wird es eigentlich gerade spannend. Na, also viele Hollywood-Filme enden ja da, wo die sich kriegen. Spätestens mit der Hochzeit, wenn es ein bisschen traditionelle Hollywood-Filme sind. Aber dann fängt ja das spannende Leben erst an, wissen die Ehepaare. Und das ist diese Gemeinschaft, in die Gott uns einlädt, miteinander, auch uns miteinander stellt. Ich habe das öfter gesagt, ja, wir lernen Jesus kennen, denken super, und dann kriegen wir mit, huch, da gibt es noch Verwandtschaft. Mit dem hatte ich das ja beim Heiraten auch manchmal so, mit denen hatte ich irgendwie nicht kalkuliert. Aber da ist die Schönheit, die David hier beschreibt. Nämlich da, wo diese Brüder und Schwestern in Eintracht zusammen sind. Versöhnt. Das heißt ja, da war erstmal was. Da waren Konflikte, die tauchen auf. Manche sind ganz schockiert, wenn sie dann das erstmal erleben, dass es auch unter Christen einen Konflikt gibt. Oder sie sind verliebt, ja, und dann hast du das erstmal Streit und dann denkst du, die Welt geht unter. Ich weiß noch, als ich einer guten Freundin erzählt habe, dass ich mich das erste Mal mit deiner richtig gestritten hatte, da hat sie sich tierisch gefreut, weil die es irgendwie ein bisschen unheimlich fand, dass das alles so harmonisch war und so. Also das gehört dann halt dazu. Aber dann ist eben der Raum für Versöhnung da. Konflikte werden nicht begraben oder ausgefrostet irgendwie, sondern werden ausgeräumt. Und wir sind eingeladen, wenn ihr euch an die Predigt über Philipper 3, Euodia und Syntyche erinnert, ich glaube, die vorletzte Predigt war das, glaube ich, eines Sinnes zu sein, eine gemeinsame Herzenshaltung zu haben. Nicht in allen Punkten die gleiche Meinung zu haben, nicht gleichgeschaltet irgendwie zu sein, aber ja, wir haben eine gemeinsame Ausrichtung. Und wir dienen einem gemeinsamen Herrn, wir haben auch einen gemeinsamen Auftrag, das kommt dann dazu. Und da sagt David, wie fein und wie gut, wie lieblich. Gute Nachricht hat, wie wohltuend und schön ist das. Oder die neue evangelistische Übersetzung, wie wunderbar schön ist es. Das fand ich schön. Wie wunderbar schön ist es. Das ist der Traum, den Gott für seine Gemeinde hat. Und ich glaube, das ist ein Traum, für den es sich lohnt, sich einzusetzen. Das ist immer mal wieder, kostet das was, ja. Aber es ist so ein Segen da drauf und den beschreibt David in Bildern, die vielleicht sich nicht automatisch uns erschließen, aber da wollen wir ein bisschen reingucken. Vers 2, es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. Also ich habe das immer gelesen, und dachte, irgendwie finde ich das erst also auf Anhieb jetzt nicht so ein attraktives Bild. Weiß nicht, wie es euch geht. Also jemand kippt dir was auf den Kopf und das läuft dann so in Kragen rein. Und das ist so, klingt erstmal so ein bisschen klebrig oder so. Schmalzig vielleicht im buchstäblichen Sinne. Und wir müssen ein bisschen verstehen, was für Öl hier die Rede ist. Und was damit verbunden ist. Also manche Bilder in der Bibel, die erschließen sich sofort, intuitiv, emotional. Ja, über die geht auf, die Morgenröte oder so, herrlich, ne? Aber manche muss man vielleicht ein bisschen mal reingucken. Also Öl, Salböl, das ist Olivenöl mit Duftstoffen versetzt, war wichtig in der Antike, Körperpflege. Man riecht besser, man hat ja nicht jeden Tag geduscht oder so. Es war gut fürs Wohlbefinden. Also wir sprechen hier über Wellness, also vor 3000 Jahren. Das ist so der Bereich, mit dem David hier einsteigt. Also fühlt sich, ne, gerade dieses Streben nach der Einheit, das Miteinander suchen, auch wo es mal anstrengend ist, fühlt sich nicht immer wie Wellness an. Aber David sagt ja, das ist eigentlich das, wo es hinführt. Es tut einfach gut. Das ist so das Erste. Dieses Öl hat einen angenehmen Duft, der ausstrahlt. Ja, vielleicht kennst du das manchmal, wenn du die Leute begrüßt und so im Gemeindekontext umarmt man sich dann gerne mal. Und manchmal gibt es Leute, die sich dann so sehr, sehr, sehr deutlich so, wie sagt man, eingedieselt haben. Und dann hinterher riechst du auch noch eine Woche nach dem, was die da sich aufgetragen haben. Also Duft hat diese Eigenschaft. positiv oder negativ? Ne? Das ist ja auch im Auge des Betrachters oder Beschnupperers. Aber es wirkt sich aus. Und die Frage ist, was strahlen wir aus? Was für einen Duft, was für Duftnoten hinterlassen? Wir haben uns gestern darüber unterhalten, so wie werden Christen in den sozialen Medien wahrgenommen zum Beispiel. Es sind ja auch immer die wahrgenommen werden, die am lautesten sind. Und nicht immer nur mit den erfreulichsten Statements, denkt man vielleicht. Ne? Und dann, ja, das ist dann das, was Leute gesehen haben. Das ist also das, was Christen sind. Seid ihr das auch? Oder so, oder die treten irgendwo im Weißen Haus auf und sagen, aha, das seid also ihr. Und wie schön ist es, wenn Christen das andere wahrnehmen. Also gerade eben, jetzt ist sie gar nicht da, der Bericht von der Straße. Es gibt Erfahrungen von Leuten, die Christen erlebt haben, die zu ihnen gekommen sind, gepredigt haben oder so. Und da kam einen Tag kommt der eine von der einen Kirche und sagt, ihr müsst unbedingt zu uns kommen. Und nächsten Tag kommt der nächste von der nächsten Kirche und sagt, ihr müsst unbedingt zu uns kommen. Und die anderen sind ganz verkehrt. Ich habe mal gelesen, Joseph Smith, das ist der Gründer der Mormonen. Ja, also eine sehr interessante Glaubensgemeinschaft. Der hat genau diese Erfahrung gemacht, dass irgendwie alle Christen ihn in ihre Kirche ziehen wollten und immer erzählt, wenn die anderen sind ganz verkehrt. Und dann hat er irgendwie gefragt, ja, was ist denn jetzt die wahre Kirche? Und dann hatte er eine Engelerscheinung, was für ein Engel das war, ist so eine Frage. Er soll jetzt diese einzig wahre Kirche gründen. Und da ist also etwas Seltsames draus gekommen, aber aus der Erfahrung dieser Zersplitterung von Christen. Und wie gut, wenn hier Leute in Marburg auf der Straße erleben, da sind die Ansgar-Leute, die sagen, geh unbedingt zu Marburg Süd in den Alpha-Kurs. Ja, oder umgekehrt. Also, dass wir da gar nicht sein, es ist am Ende alles eine, und verschiedene Schilder, die vorne hängen, aber es ist am Ende alles eine Firma oder eine Familie. Und wichtig ist, dass du bei Jesus ankommst. Und das wird positiv wahrgenommen. Das kriegen Leute auch mit, auch wenn man da gar nicht drüber redet. Wir erleben das manchmal, dass wir das auch als Feedback kriegen von Leuten, die Christen sind oder keine Christen sind, die hier zu uns in die Gemeinde kommen und sich umgucken und sagen, das ist ja ganz schön interessanter Mix, den ihr hier habt. Und das ist ein positives Zeugnis. Ja, dass wir es miteinander aushalten meistens. Ja, und eben nicht sagen, okay, wir sind hier zusammen, weil wir alle die gleiche Partei wählen oder alle die gleiche Einkommensklasse haben oder den gleichen Musikgeschmack oder sonst was. Oder aus dem gleichen Dorf kommen, sondern wir sind zusammen, weil wir gemeinsam zu Jesus gehören. Und dann können wir auch Sachen spannend finden oder manchmal auch aushalten, wo wir irgendwo an unsere Grenzen kommen, sagen, Jesus, da bist du noch lange nicht an deinen Grenzen und du bindest uns zusammen. Das ist ein angenehmer Geruch. Leute sehen, aha, das geht. In dieser Welt, die so zerfasert ist, die so polarisiert ist, da ist das möglich bei Jesus, dass Menschen zusammenkommen, die ganz unterschiedlich sind. Und dann geschieht das, was Paulus zum Beispiel beschreibt, 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph mitführt in Christus oder Sieg gibt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Das ist das, was Jesus in dir durch dich tun will. Und vor allem uns als Gemeinde Jesu aus verschiedenen Gemeinden. Dass wir so duften für ihn. Also Dufte. Ne? Also Salböl duftet und es ist auch noch ein besonderes Salböl. Hier wird von dem Bart Aarons oder von dem Haupte Aarons geredet. Das war der Bruder von Mose, der erste Priester in Israel. Und die Priester wurden besonders gesalbt für ihren Dienst. Das war so eine Art Installation, Einweihungen wurden sie mit Öl gesalbt, also richtig nicht so, wenn wir für Kranke beten, dann meistens machen wir so ein Kreuz auf die Stirn oder so, sondern richtig, richtig ausgekippt, eben dass es dann auch herabfließt in den Bart und in den Kragen und so weiter. Und das war ein besonderes Öl. Das wird in 2. Mose 30 beschrieben. Man nimmt Olivenöl und dann Myrrhe, Zimt, Kalmus, das ist so eine Art Rohrgewächs, und Cassia, wahrscheinlich Zimtblüte, es gibt da verschiedene Übersetzungen. Also eine bestimmte Rezeptur, da werden auch die Mengenverhältnisse beschrieben. Und das, dann wird gesagt, das darfst du nicht, da steht zwar das Rezept drin, aber das darf man sich privat nicht nachmachen, war das Gebot für Israel, sondern das ist reserviert nur für diesen heiligen Gebrauch, um die Stiftshütte dann oder den Tempel zu salben, die Gegenstände, also den Altar, der wurde damit gesalbt, so als eine Segenshandlung, und eben die Priester. Aber das durfte man sich nicht als Parfüm zu Hause ins Badezimmer stellen, weil es eben für diesen heiligen Zweck ausgesondert ist. Also es ist was Besonderes. Und ich fand das so spannend, als ich darüber nachgedacht habe. Hier ist ja, vergesst jetzt nicht, wo wir herkommen. David sagt, unsere Einheit, unser Miteinander ist so wie dieses heilige Salböl für die Priester. Das heißt, es ist duftend, aber auch es ist heilig für Gott. Wir reden hier nicht nur einfach von ein paar Beziehungstipps. So klappt es auch mit dem Hauskreis oder so. Das ist super, ja? Und da kann man viele gute Sachen lernen und auch psychologisch und so weiter. Gibt es auch andere nicht-christliche Zeitschriften, die da manchmal gute Tipps haben. Aber es geht hier um was Tieferes. Es geht um eine Einheit von Gottes Familie, von Leib von Christus. Und der ist Gott heilig. Er schützt diese Einheit. Er verherrlicht sich darin. Oder umgekehrt, eben da, wo das fehlt, da ist Unehre für Gott. Also, ja, Christen, die sich dadurch hervortun, gegen welche anderen Christen sie alles sind, so geben da Gott nicht die Ehre. Es ist, wir haben letztes Jahr im Herbst ein bisschen drüber geredet, ein paar Sonntagen, was es heißt, dass Gottes Gemeinde heilig ist. Ja, es ist, du kannst dir ja die Leute angucken. Und wenn du eine Weile unterwegs bist, dann nimmst du eine Menge wahr, was vielleicht nicht immer so erfreulich ist. Und es ist dann ganz leicht, auf die Schwächen hinzuweisen. Manchmal gibt es dann so Aussteigerberichte oder so. Und Leute listen dann alles auf, was sie schon mal genervt hat. Und das könnte ich auch. Nach 24 Jahren. Gäbe es da so 2 oder 3 Beispiele. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier mit der heiligen Gemeinde Gottes zu tun. Also nicht, dass man nicht Kritik äußert, nicht, dass man nicht Missstände anspricht oder so. Das versteht mich nicht falsch. Aber dann um dieser Einheit willen und nicht gegen sie. Ich muss an Bonhoeffer denken, in seinem großartigen Buch Gemeinsames Leben, der dann speziell Pastoren anspricht. Also ich sage das mir selbst, aber gerne auch Nicht-Pastoren, dass Pastoren nicht über ihre Gemeinden klagen sollen, schreibt er ausführlich. Nicht vor Gott und schon gar nicht vor Menschen, das ist schon eine. Und ja, wir sind berufen zu Hirten und nicht zu Verklägern der Brüder. Also das ist eine harte Sprache, aber es ist eine wahre Sprache. Und das gilt, sage ich ausdrücklich, nicht nur für Pastoren. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Jetzt bin ich in 2. Korinther 3, das ist falsch. Wisst ihr nicht, fragt Paulus, dass ihr Gottes Tempel seid? Da meint er nicht jeden Einzelnen, sondern an der Stelle die ganze Gemeinde. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Also die Gemeinde ist heilig für Gott. Ihre Einheit ist heilig für Gott. Wir sind gewarnt, uns an ihr zu vergreifen. Und wir sind da in diese Gemeinschaft hineingerufen. Zur Ehre Gottes. Weil er heilig ist, weil er es wert ist. Und schließlich ist das Öl immer in der Bibel immer wieder ein Bild für den Heiligen Geist. Ja, wir sprechen von Salbung, da geht es um eine Zurüstung durch den Heiligen Geist für einen bestimmten Dienst. Und der Heilige Geist fließt herab von oben, so wie das hier beschrieben wird, vom Haupte Aarons in dem Fall, aber der Herr sendet den Geist herab. Und das ist die Erinnerung, dass Versöhnung und Einheit Arbeit braucht unsererseits, ja? Kann ich nicht einfach beten, dass meine Beziehungen alle in Ordnung kommen, aber ich bin nicht bereit, irgendwas dafür zu tun? Das funktioniert nicht. Aber zuletzt ist sie eben ein Werk des Heiligen Geistes und ein Geschenk Gottes. Ich hatte letzte Woche eine Geschichte erzählt, die ich gerade gelesen habe aus einer Gemeinde in Wales, dort vor 2 Jahren passiert ist, wo eine Gemeinde einen Aufbruch erlebt hat über Jahre und dann ein Gott nochmal neu hineingekommen ist und sie in einer tiefen Weise Gottes Gegenwart erfahren haben, eine heilige Stille im Gottesdienst, ein Weinen, was plötzlich irgendwo aufbrach, Leute, die, ja, und einfach dieses spürbare Sinn für Gottes Gegenwart, dass nicht nur Gottes Allgegenwart ist, er ist ja immer da, ne, aber es gibt diese Erfahrung, nee, jetzt ist irgendwie verändert sich der Luftdruck im Raum so. Und dann beschreibt der Pastor die Auswirkungen, dass Leute anfangen, zuerst vor Gott Buße zu tun, ihre Sünden Gott zu bringen. Aber dann auch dann die Woche über erfährt er dann, dass Leute sich innerhalb der Gemeinde versöhnen. Zum Teil Leute, die seit 19 Jahren im Clinch waren, haben sich ausgesprochen. Das ist ein Wirken da, wo Gottes Gegenwart hineinkommt. Und das ist etwas, was den heiligen Gott ehrt. Ich musste an ein anderes Beispiel denken, das ist schon länger her, aus der Herrnhuter Brüdergemeinde. Ja, kennt die Herrnhuter Losungen und das ist eigentlich aus einer Erweckung entstanden. Ist heute noch eine kleine Freikirche, die im 18. Jahrhundert entstanden ist. Graf Zinzendorf in der Lausitz hinter Dresden haben sich Glaubensflüchtlinge angesiedelt ab 1722. Und das war auch eine sehr bunte Truppe und verschiedene Kulturen, verschiedene Lebenserfahrungen, so ein bisschen wie bei uns vielleicht. Und die haben sich immer auch ganz schön gefetzt. Und dann gab es, da hat dieser Graf, dessen dem das Land da gehörte, hat sich dann da stärker eingeklinkt und wurde da der geistliche Leiter, hat eine Gemeindeordnung, eine Satzung dann erlassen und so weiter. Also strukturell Dinge gemacht, aber dann kam die Gegenwart Gottes. Und das war das Entscheidende. Wird berichtet vom 13. August 1727, das ist nächstes Jahr Jubiläum, in der Kirche in Bertelsdorf, das ist ein Nachbarort von Herrnhut, gab es eine Abendmahlsfeier. Und dann wird berichtet, der Heilige Geist kam über sie. Wir brachten diesen und den folgenden Tag in einer stillen und freudigen Fassung zu und lernten lieben. Alsbald darauf fiel die Gemeinde vor Gott nieder, fing zugleich an zu weinen und zu singen, wird berichtet. Man konnte kaum unterscheiden, ob gesungen oder geweint würde, und es geschah beides. Und daraus entsteht eine Gemeinde, daraus entsteht ein Werk, und die Früchte sind zum Teil bis heute spürbar. 1727 haben sie eine Gebetskette, 24-Stunden-Gebet angefangen, dass immer Leute aus der Gemeinde gebetet haben. Die waren 200 Leute zu dem Zeitpunkt, also keine Weltkirche. Und diese Gebetskette hat 100 Jahre angehalten, dass immer Leute aus der Gemeinde und den Gemeinden, die dann gegründet wurden, rund um die Welt, rund um die Uhr gebetet haben. Und Frucht davon, nach 5 Jahren haben sie die ersten 2 Missionare in die Karibik ausgesandt und dann immer weiter. Junge Handwerker, manche haben sich in die Sklaverei verkauft, um versklavten Menschen zu dienen, an die sie sonst nicht rangekommen wären. Als Graf Zinzendorf starb 1760, hatten die 226 Missionare ausgesandt. Und bis, also nach 100 Jahren insgesamt 1200. So viel hat die ganze lutherische Kirche sonst in der Zeit nicht ausgesandt. Deutlich weniger. Also die berühmte dänisch-hallische Mission, August Hermann Francke, hat im ganzen 18. Jahrhundert 60 Missionare ausgesandt, weil die halt alle erstmal Theologie studieren mussten und so. Also ein Einbrechen des Geistes Gottes. Versöhnung. Und es entsteht eine Frucht über 100 Jahre. Und heute gibt es diese Bewegung 24/7 Prayer, die ganz bewusst sich auf die Herrnhuter berufen und sagen, lass uns diesen Faden wieder aufnehmen. Lass uns Gebetsräume öffnen und so in Gottes Gegenwart kommen. Also was passiert, wenn Gottes Geist wirkt, wenn er seine Gemeinde zusammenführt? Da strahlt Schönheit aus, wie von diesem kleinen Ort in der Lausitz, Herrnhut, wie dieses duftende Salböl. Und was wir da sehen, ist, Einheit ist nicht unser Werk für Gott, sondern zuerst Gottes Werk an uns. Und daraus fließt Segen in die Welt. Diese Gemeinschaft ist auch, sagt David, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Noch so ein Bild, was vielleicht nicht jedem jetzt sofort was sagt. Ich weiß nicht, wer von euch gerne ab und zu mal zeltet. Hier sind ein paar Ranger im Raum. Ich erinnere mich, dass ich wandern war auf dem Lahnwanderweg und so Osterferien vor ein paar Jahren. Und dann war ich da in so einem Campingplatz bei Weilburg irgendwo. Enges Tal, da kommt die Sonne dann um die Jahreszeit erst morgens um 11 rein. Und er hatte mir ganz lauschigen Platz gegeben, der Platzwart, direkt an der Lahn. So, es war noch ziemlich kühl und vom Fluss zieht es natürlich dann noch kälter hoch. Und am Morgen ist die Wiese klatschnass. Ja, das ist so ein Trick, wenn du kein Wasser hast, Halstuch um die Beine binden, damit ein bisschen über die Wiese, dann kannst du hinterher auswringen. Ist gut, wenn das Halstuch sauber ist. Also Tau, ja, naturwissenschaftlich, warme Luft trägt mehr Flüssigkeit als kalte Luft. Nachts kühlt die Luft ab und die Flüssigkeit, die in der Luft ist, kondensiert eben auf deinem Auto oder auf dem Fenster oder auf der Wiese, auf deinem Zelt, auf dir, wenn du gesagt hast, ist so eine schöne sternklare Nacht, ich lege mich einfach mal so auf die Wiese. So, dann merkst du halt, dass du halt das abgekriegt hast. Und in trockenen Gegenden, wo es auch nicht viel regnet, ist das eine ganz elementare Form, wie Feuchtigkeit in die Landschaft kommt. Israel liegt am Meer, da kommt die Seeluft rein und Tau spielt eine wichtige Rolle. Und der Hermon ist der höchste Berg in Israel, oben an Golan, da die Ecke, 2800 Meter, meistens schneebedeckt. Ja, das heißt, da kommt Flüssigkeit wiederum. Deshalb kommt der Tau herab vom Hermon hier in diesem Bild. Wieder Segen, der von oben kommt, der erfrischt, der Leben bringt. Und in der Bibel taucht Tau auch immer wieder auf. Schon bei der Erschaffung der Welt, bevor es das erste Mal regnet, heißt es, ein Tau oder ein Nebel stieg auf von der Erde, befeuchtete das Land. Morgen, als die Israeliten durch die Wüste ziehen, kommt der Morgentau und bringt mit sich das Manna. Geheimnisvoll. Tau wird immer wieder als Segen, also mit Segen beschrieben oder als Segen, als Bild für Segen. In Psalm 110 heißt es, wird dem Messias gesagt, deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Also wieder großer, zahlreicher Segen, der hier kommt von Gott. Und David sagt, da wo wir zusammenkommen, da wo Versöhnung geschieht, da wo Einheit wächst, das ist so belebend, so erfrischend, so lebensspendend wie dieser Tau. Und wiederum, es ist ein Werk Gottes. Es ist ja so ein bisschen, also ein Wolkenregen, das sieht man, kann man sich vorstellen, bei Tau haben Leute dann oft gestaunt, wo kommt jetzt plötzlich die Flüssigkeit her? Ja, es ist ein Geschenk Gottes. Ich hörte von einer Gärtnerin, die das beschrieb, ich weiß nicht, ob hier Gärtner das bestätigen oder widersprechen werden, die gesagt hat, bevor es kräftig, wenn ich weiß, es kommt so ein Platzregen, gieße ich die Erde ein bisschen an. Ja, wieso? Regnet dann doch eh. Musst du deinen Garten nicht vorher wässern, aber eine ganz ausgetrocknete Erde kann das Wasser nicht aufnehmen. Es fließt sofort ab oder trägt die Erde weg. Aber wenn die Erde schon angefeuchtet ist, dann kann das Wasser besser eindringen. Wir beten für Regen, also für den Regen der Erweckung. Aber lass uns auch beten, dass Gott das Land anfeuchtet. Und hier beschreibt er das in der Versöhnung, in den Beziehungen. Werden wir empfangsbereit für das, was Gott noch schenken will. Da, wo der Boden hart ist durch Bitterkeit in Beziehungen, da kann Gott seinen Segen ausschütten. Aber die Herzen sind nicht bereit, das anzunehmen. Und da hast du Leute, die mitten in der Bewegung Gottes stehen und zynisch werden und darüber spotten und sagen, ach, das ist ja alles nur Emotionen und so weiter, weil sie ihr Herz selber nicht bereit gemacht haben. Und für mich ist immer wieder so, ja, dass dieses Gebet, ich will nicht, dass das, was du Gott schenkst, an mir, an uns vorbeigeht. Ich will diesen Move Gottes nicht verpassen, ich will ihm nicht im Weg stehen, ich will nicht unbrauchbar am Rand stehen oder wir als Gemeinde, sondern ich sehne mich danach, dass wir empfangsbereit sind, dass wir Gefäße sind, anderes Bild, was Gott gebrauchen kann. Und will ich beten für diesen Tau der Versöhnung, der uns schon aufweicht. Dort, schließt der Psalm, dort, wo Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen, dort, wo Versöhnung wächst, dort, wo Einheit gelebt wird, dort verheißt der Herr den Segen. Leben bis in Ewigkeit. Das will er wirken. Unter uns, durch uns, in unserer Schwachheit, in unseren Grenzen, aber indem er uns zusammenbindet und zum Segen macht. Für Marburg darüber hinaus, für Hoffnungsträger werden, wie wir es formuliert haben. Übrigens, eigentlich, hier heißt es in der Lutherbibel, dort verheißt der Herr Segen, eigentlich wörtlicher, dort befiehlt der Herr Segen. Der Herr befiehlt Segen dort, wo Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Was für eine Zusage, und das ist eine Wahnsinnsverheißung. Denn was der Herr befiehlt, das geschieht. Lass uns beten. Herr, ich danke dir. Jesus, ich danke dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Als Versöhnung für uns, für unsere Sünden. Du hast Versöhnung möglich gemacht und uns Rebellen nach Hause geliebt zum Haus des Vaters. Und du machst Versöhnung möglich, auch unter den unterschiedlichsten Menschen. Und wir sehen den Zöllner und den Zeloten in deinem Jüngerkreis, die du zu einer Einheit geformt hast. Und wir sehen uns hier in unserer Unterschiedlichkeit. Und Herr, ich preise dich für das, was du möglich machst, wo wir Gemeinschaft leben, wo Beziehungen wachsen. Nicht, weil wir uns so ähnlich sind, sondern weil wir mit dir verbunden sind. Und Herr, wir bringen dir aber auch den Schmerz, wo noch keine Versöhnung ist. Herr, du siehst, wo bei uns Konflikte sind, wo Spannungen sind. Und Herr, wenn wir in unsere ganze Gesellschaft gucken, wenn wir in deine Kirche gucken, dann kann es einem wirklich das Herz brechen. Herr, wir beten für diesen Tau. Ich glaube, dass du ihn senden willst, der das Land feuchtet, der harte Herzen weich macht, der uns empfangsbereit macht für den Segen, den du ausgießen willst in Fülle. Bete, Herr, binde du uns zusammen, mach uns zu Boten deiner Versöhnung, mach uns zu Werkzeugen deines Friedens. Lass uns ein Wohlgeruch sein, in dieser Welt, damit du verherrlicht wirst, damit Menschen Leben finden bei dir, Leben bis in Ewigkeit. Und schenk uns das Vorrecht als Gemeinde, dass wir ein brauchbares Gefäß, ein brauchbares Werkzeug dafür sind in deiner Hand, auch für die Jahre, die vor uns liegen. Amen.